So die zentralen Ideen aus dem Lernprogramm ist TOS ist Boss. TOS ist ein Akronym für The Other Side. Also was will der eigentlich auf der anderen Seite? Was erwartet der? Was will der Kunde von mir hören? Wir haben uns an mehreren Stellen vorgenommen, bei jedem Schritt, den wir machen, überall zu überlegen, wie könnte KI uns an der Stelle helfen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, lebenslanges Lernen und generell die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host dieser Show. Vorab, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn bei Spotify oder Apple bewertet, damit noch mehr Menschen ihn hören. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Ihr könnt euch auf jede Menge spannende Themen und Gäste für den Rest vom Jahr freuen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Sales Trainings, insbesondere mit dem Fokus auf Kommunikation. Mein Gast in der Folge ist Thomas Madea. Er ist seit 27 Jahren bei SAP. Seine Aufgabe ist es, all jene auszubilden, die im Nach-Sales beim Kunden sind. Er teilt Insights, wie SAP Sales-Mitarbeitende schult. Außerdem teilt er seine Tipps und Learnings zum Thema Teamkommunikation. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Thomas, sehr schön, dass du heute hier bist.
Hallo Vanessa, schön, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Du bist bei SAP im Bereich Cloud Success Service Learning. Ja, vielleicht für alle, die die Bezeichnung nicht kennen, mit welchen Aufgaben beschäftigst du dich täglich in deinem Job?
Ja, also ich bin das, was man wahrscheinlich im Deutschen Personalentwickler nennt, aber auf der Business-Seite. Also es geht bei uns nicht darum, Personalentwicklung im Sinne von Karriereplanung zu machen, sondern es geht sehr stark darum, was können unsere Mitarbeiter beim Kunden an Mehrwert stiften. Da sind Themen drin wie unsere Produkte, unsere Lösungen, aber natürlich auch Kommunikation. Das machen wir weltweit. Und meine Aufgaben da drin gehen so quer drüber. Also ich schaue bei uns im Team, wie geht es dem Portfolio, was haben wir für Prozesse, wie passt das Ganze zusammen? Und ich betreue auch einzelne Lernprogramme.
Du bist ja auch schon seit 27 Jahren bei SAP. Das ist ja jetzt wirklich eine lange Zeit. Vielleicht welche Bereiche hast du in dieser Zeit durchlaufen oder welche Meilensteine hast du auch erreicht für dich?
Also vor 27 Jahren bin ich frisch nach dem Informatikstudium von der Uni im Schulungsbereich gelandet und habe dann unseren Kunden auf R2, Großrechnerwelt, unsere Programmiersprache ABAP beigebracht. Das war super spannend, weil hatten mehr Lebensjahre als, mehr Berufserfahrung als ich Lebensjahre. Und ich bin auf dieser Schiene dann geblieben, habe Produkte geschult, habe Schulungen entwickelt, bin dann auf die innere Seite gegangen, habe mich da um Sales und Beraterskills gekümmert. Also ganz verschiedene Lernjobs aus ganz verschiedenen Perspektiven.
Das heißt aber, du hattest schon immer mit den Kunden zu tun. Also
ich hatte
immer schon die Kundenschnittstelle.
Ja, tatsächlich. Also direkt mit Kunden bei uns im Schulungszentrum, aber auch beim Kunden vor Ort. Und in den letzten Jahren dann aber die interne Perspektive, also die Menschen, die wir ausbilden, sind dann die, die zum Kunden gehen.
Wie haben sich denn die Kunden in den 27 Jahren verändert?
Das ist eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, sie sind erstmal sehr viel kritischer geworden. Also vor 25, 27 Jahren, da war SAP die Lösung für ganz viele Probleme und die einzelne Lösung. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, auch andere Lösungsanbieter da draußen. Und die Perspektive ist dann ein bisschen anders. Da wird dann auch mehr verglichen und mehr gefordert als früher. Und ganz klar, spätestens seit den frühen 2000ern, ist es mit dem Reisen für Schulungen aus Kundensicht auch nicht mehr so cool. Da wird also sehr viel mehr Online-Training auch gefordert von den Kunden. Zumindest von den Entscheidern, vielleicht nicht von den Mitarbeitern, aber zumindest die Entscheider erwarten Online-Angebote. Damals war alles Classroom.
Ja, dementsprechend dann auch die Frage, wie hat sich in den 27 Jahren das Thema Lernen und Weiterbildung bei SAP verändert?
Also wenn ich jetzt die Innensicht nehme, also nicht die Kunden, sondern unsere eigenen Mitarbeiter, ist es ein ähnlicher Effekt. Also als ich angefangen habe, war alles Classroom, alles lokal, alles auch lokale Sprache. Und mittlerweile ist alles international, fast alles ist Englisch, gibt natürlich Facetten in lokaler Sprache und interne Ausbildung findet in der Regel online statt, entweder synchron oder asynchron, aber viel Reisen für interne Ausbildung gibt es mittlerweile nicht mehr.
Neben deiner Tätigkeit bei SAP bist du ja auch ehrenamtlich bei der NGO First. Jetzt habe ich mal ein bisschen geschaut, was ihr macht und auf der Website steht, ihr habt es euch zur Aufgabe gemacht, junge Menschen zu inspirieren, in Wissenschaft und Technik führend und innovativ zu sein. Hm. Also vielleicht, wie macht ihr das?
Also das Ding heißt First Lego League und First ist nicht so wie Second oder Third, sondern wie du gerade gesagt hast, for Inspiration and Recognition in Science and Technology, ist eine Stiftung und die versucht weltweit Kinder mit Gamification an Wissenschaft, Technik, an die MINT-Fächer, aber auch sogar an Kunst, Kultur anzubringen. Kinder bauen Roboter, treten gegeneinander an, kriegen Punkte, kriegen Level, dürfen in die nächste Runde, werden irgendwann mal internationaler Meister, treffen international andere Teams. Also ganz viel, wie man es vielleicht auch aus dem Sportbereich kennt, miteinander, aber auch gegeneinander. Und das Thema ist eben Roboter bauen.
Okay. Du hast jetzt auch das Wort Lego League schon genannt. Beim Corporate Learning Camp in Hamburg, darüber kam ja jetzt auch unser Kontakt, hast du auch eine Session angeboten mit dem Titel mit 6 Lego-Steinen zur effektiven Kommunikation im Team. Das heißt, diese Methode kommt aus deiner Mentorentätigkeit und kannst du den Zuhörern vielleicht diese Lego-Methode erläutern?
Ja, klar. Also die First Lego League, da treten Teams an, nicht einzelne Kinder. Und die Betreuer sind meistens Lehrer. Und Lehrer sind jetzt nicht so gewöhnt, auf Teamarbeit zu gucken, sondern mehr so auf Einzelnoten. Und deswegen bin ich mit ein paar anderen Leuten unterwegs, Lehrern und auch den Kindern ein Grundset an Skills zu geben, dass sie dann als Team vernünftig arbeiten können. Eins davon ist Kommunikation. Dann haben wir wirklich 6 Lego-Steine. Und die Aufgabe ist dann, no, liebe Kinder, die Lehrer stellen wir dann mal beiseite als Beobachter, baut mal jeder eine Ente. Also jeder kriegt 6 Lego-Steine und soll daraus eine Ente bauen. Dann gucken wir erstmal so ein bisschen und dann fangen sie an zu bauen. Und was dann auf dem Tisch steht, sind sehr, sehr unterschiedliche Enten. Weil mit 6 Lego-Steinen, kann man sich vorstellen, kann man sehr verschiedene Dinge bauen. Und das ist dann der sehr schnelle Einstieg in das Thema Kommunikation. Ja.
Das heißt, welche Kommunikationsgrundregeln lernen Sie in dem Moment?
Also in dem Spiel ist dann die erste Aufgabe, baut mal alle eine Ente und dann die Frage, warum ist denn das eine Ente? Einigt euch mal drauf, was eigentlich euer gemeinsames Bild ist, was ist eine Ente? Und dann streuen wir ein paar Aufgaben rein, wo jeder unterschiedlich viele Punkte kriegt, wenn er seine Ente oder sie ihre Ente entsprechend umbaut. Und dabei geht es darum, in der Gruppe die Punkte zu maximieren natürlich. Was man dabei lernt, ist, aufeinander zuzugehen, zuzuhören, vielleicht auch mal einen Schritt zurückzutreten, wenn meine Aufgabe nicht die meisten Punkte bringt, aber für das Wohl der Gruppe vielleicht dann die anderen wichtiger sind. Und was die Kinder an der Stelle dann ganz schnell mitnehmen, ist, weil wir moderieren sie dahin, so 5, 6 Regeln, die sie sich selber geben. Also die fallen nicht vom Himmel, sondern sowas wie zuhören, ausreden lassen, gucken, dass jeder was gesagt hat, dass am Ende die Lösung stimmt. Das erfinden die dann selber und das kommt dann idealerweise auf einen Flipchart in den Raum und es bleibt dann ihre Grundregeln für die nächsten Treffen, auch ohne Lego dann, sich dran zu halten und effektiv zu arbeiten.
Und sind diese Regeln jedes Mal gleich, die da rauskommen? Weil du sagst ja jetzt, sie einigen sich als Team darauf. Kommt da jedes Team zu einer anderen Regel oder sind das immer dieselben, die am Schluss rauskommen?
Es kommen unterschiedliche Dinge raus, je nach Reifegrad, was sie schon miteinander erlebt haben. Also ich habe das auch schon zigmal bei uns in der Firma gemacht mit erwachsenen Menschen. Und da kommen dann halt andere Dinge raus, weil sowas wie ausreden lassen hat dann jeder wahrscheinlich irgendwann in seiner Berufslaufbahn schon mal gehört. Und da geht es dann eher darum, sowas wie keine Annahmen machen oder gucken, dass niemand unterdrückt wird, dass man sich fair auf Augenhöhe, also je nachdem, was man vorher schon gemacht hat, ergibt sich dann die nächste Stufe sozusagen daraus.
Es ist wirklich so, dass man sagt, bei Arbeitsteams ist es ein bisschen komplexer und detaillierter, weil, also ich finde manchmal, jeder hat Ausreden schon mal gehört, aber ob es dann tatsächlich umgesetzt wird, ist auch nochmal was anderes.
Ja, klar. Ja, ja. Also ich glaube, auch ein Teil davon ist dann sowas, sich erinnern an das, was man theoretisch schon mal gelernt hat und was man in der Praxis dann schnell vergisst. Weil in dem Spiel machen wir Zeitdruck und unter Zeitdruck fallen die äußeren Schichten des Verhaltens fallen dann runter und man sieht dann halt, wie Menschen wirklich innen sind und agieren. Und ja, klar, da tauchen dann auch Sachen auf, die man theoretisch eigentlich schon weiß.
Und gibt es auch Unterschiede, je nachdem, wie groß das Team ist? Klappt die Methode bei kleineren Teams besser als bei großen Teams?
Also ich habe es von 5 bis 12 schon mal gemacht. Das Spannende ist so die Mitte, weil in der Mitte ist die Komplexität hoch und jeder kommt noch zu Wort. Also wenn du es mit 12 Leuten machst, dann ist es einfach zu viel. Dann kannst du gar nicht mehr jeden abholen. Also es ist keine effektive Teamgröße. Und wenn man es mit wenig Leuten macht, dann ist es als Spiel nicht so spannend, weil hat wenig Reibungspunkte und wenig Komplexität. Ne? Aber man sieht schon, mit steigender Gruppengröße wird schwieriger bis hin zu, geht dann irgendwann nicht mehr, wenn man wirklich alle mitnehmen möchte.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, du wendest es ja nicht nur bei den Kindern an, sondern auch bei deinem Arbeitsteam. Muss man jetzt irgendwas beachten, wenn man die Methode bei Arbeitsteams anwendet? Ist da irgendwas anderes oder lassen sich damit andere Ergebnisse erzielen? Außer jetzt, dass vielleicht die Aussagen detaillierter sind.
Ja, das Spannende, wenn man es bei uns in der Firma macht, ist, da merkt man dann auch schon so ein paar Hierarchien. Also die Kinder, die sind halt alle im Team und der Lehrer ist irgendwie der Chef, ne? Aber die sind alle auf Augenhöhe. Wenn man das im Team macht, dann merkt man schon, wer da üblicherweise mehr zu sagen hat und wer weniger zu sagen hat. Und das kommt manchmal intensiver durch, als es vielleicht für das Team gut ist. Dann ist es für als Moderator spannend zu sagen, gehe ich da jetzt rein und moderiere das und sage, kennt ihr das aus dem Alltag oder lasse ich da lieber die Finger von? Also da merkt man schon, dass Sachen eingeschwungen sind, was üblicherweise bei den Kindern alles frisches, neues Land ist.
Der Moderator, sollte der dann auch, kann der aus dem Team sein oder sollte der Moderator dann zum Beispiel, wenn man sagt, man macht das in seinem Team, um die Teamkommunikation zu verbessern, nimmt man dann bewusst einen Moderator, sage ich mal, aus einer anderen Abteilung?
Ich würde auf jeden Fall den neutralen Moderator empfehlen. Es geht auch, wenn jemand aus dem Team ist, aber der muss dann schon sehr eine hohe Reputation haben, dass er sich auch neutral benimmt. Und die ganze Idee ist, das in 30 Minuten wirklich zu machen und dann nicht danach noch Sachen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten oder sowas, was mal war, sondern es ist wirklich so ein Impuls und nach 30 Minuten soll dann auch Schluss sein. Ein erfahrener Moderator hilft, das dann auch in 30 Minuten durchzuziehen.
Und wie nachhaltig ist das Ganze, wenn du das machst? Merkst du dann, dass die Teamkommunikation auch wirklich über längere Zeit oder ist das dann nur für die Teamarbeit im Anschluss?
Ja, das fällt mir schwer zu beurteilen, weil das ist wirklich, wie gerade gesagt, ein Impuls und ich sehe die Teams meistens nicht mehr wieder hintendran. Also Nachhaltigkeitsmessung ist mir im Alltag schon wichtig bei den Sachen, die wir in der Firma machen, aber in dem Fall habe ich jetzt keinen Messkatalog, um zu sagen, wie es denen geht.
Kannst du vielleicht noch weitere Übungen und Techniken uns den Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Vielleicht so 1 bis 2 kleine Hacks noch als Inspiration, wie man Teamkommunikation in Arbeitsteams verbessern kann?
Also ich glaube, wenn man in meiner Lego-Welt da bleibt, eine ganz einfache Sache ist, man nimmt sich 2 Leute, setzen die Rücken zu Rücken hin, gibt ihm jeweils dieselben Lego-Steine und auf der einen Seite hält man einen kleinen Bauplan, den was ganz Kleines, und sagt, hier, du baust das mal. Und jetzt erklärst du es mal demjenigen oder derjenigen hinter deinem Rücken und die bauen das mal nach. Da merkt man sehr schnell, was gemeinsame Sprache ist. Also dieses 2x4-Ding da, ist das jetzt flach oder ist das hoch, ist das lang oder wie nennt man das? Also man merkt sehr schnell, man braucht eine gemeinsame Sprache. Und wenn man das clever vorbereitet, dann glauben die, dass sie die gleichen Steine haben, aber man kann ihnen auch mal unterschiedliche geben. Und dann fangen die an, gnadenlos mit der Annahme, meine Welt und deine Welt sind völlig identisch und irgendwann nimm mal den blauen und ich habe gar keinen blauen Stein, bis man dann merkt, dass Leute unterschiedliche mentale Modelle vielleicht im Kopf haben oder dass sie in dem Fall unterschiedliche Steine in der Hand haben. Das sind so die 2 Sachen, ne? So gemeinsame Sprache und wie viel Annahmen darf ich machen oder wo sollte ich besser mal nachfragen, wie die Welt des anderen hinter mir aussieht.
Auch total spannend. Jetzt beide Übungen stelle ich mir eher so vor, dass man da wirklich im Raum zusammensitzt. Ja. Geht auch Kommunikationstraining online?
Also erstmal ja. Also das mit den Lego-Steinen ist natürlich online sehr knifflig, weil ich muss erstmal die Sachen verschicken irgendwie, zu den Leuten dahin bringen, wo sie sind. Und dann haben wir festgestellt, wenn ich eine Webcam habe, da sieht man meist das Gesicht, aber man sieht jetzt nicht, mit was der Mensch jetzt mit den Fingern macht, gerade auf dem Schreibtisch, ne? Also das ist knifflig. Aber ansonsten ja, wir bei uns in der Firma machen Kommunikationstraining auch online, auf jeden Fall, klar.
Welche digitalen Lernplattformen und Tools setzt ihr dann dabei ein und also wie nutzt ihr diese?
Also wo ich am meisten was drüber sagen kann, ist das Lernprogramm, was ich selber verantworte. Da geht es um Kommunikation mit Kunden auf Vorstandsebene oder eins drunter, also Senior Level, Mastering the C-Level nennen wir das. Was wir da tun, ist eine Mischung aus online treffen und da gemeinsam üben, also wirklich Mensch zu Mensch. Und als Vorbereitung dafür gibt es dann Videos und Skripts, die man sich einzeln angucken kann, einzeln durcharbeiten muss, um dann vorbereitet zu kommen. Das kommt tatsächlich aus der Covid-Zeit. Also wir haben angefangen mit, das, was ich gerade beschrieben habe, als 2-Tages-Workshop on-site. Mit Covid ging es nicht mehr. Und dann haben wir es komplett umgebaut. Also Flip the Classroom, du lernst alleine und wir üben zusammen. Das machen wir 3 Wochen lang hintereinander. Also wir treffen uns immer für 2 Stunden. Und in der Zeit gibt es dann 2er-Gruppen, 3er-Gruppen mit Trainern auch dabei, die Feedback geben. Und dann gibt es Hausaufgaben, bereite dich auf den nächsten Teil vor. Und nächste Woche sehen wir uns wieder mit Video, halt online, und üben wieder gemeinsam. Und das funktioniert super cool.
Okay. Also seit wann gibt es das Programm insgesamt? Also du hast gesagt, seit der Covid-Zeit ist es jetzt online, aber es gab es dann wahrscheinlich auch vorher schon.
Wir haben vor 9 Jahren hatten wir die erste Runde, haben ein bisschen pilotiert, was sind die Inhalte, wie funktioniert das, und sind dann damit dann auch auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, haben die Trainer rund um die Welt geschickt und die Leute waren dann lokal, wobei, wenn man in den USA irgendwo ein Training macht, fliegen die Teilnehmer trotzdem ein, also so lokal geht dann halt auch gar nicht. Und vor drei Jahren, mit Covid haben wir es dann halt nicht mehr gekonnt, umgestellt. Und seitdem haben wir die Skalierung gewaltig erhöht. Dadurch, dass wir die Trainer nicht mehr durch die Gegend schicken müssen und dass die Trainer nicht immer wieder denselben Vortrag halten, den haben wir ja auf Video, haben wir viel mehr Möglichkeiten, Teilnehmer mitzunehmen.
Seit es das Programm gibt, was ist denn seitdem besser geworden? Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ob jetzt offline oder online, was ist überhaupt effektive Kundenkommunikation?
An der Stelle so die zentralen Ideen aus dem Lernprogramm ist TOS ist Boss. TOS ist ein Akronym für The Other Side. Also was will der eigentlich auf der anderen Seite? Was erwartet der? Was will der Kunde von mir hören? Und dann geht es jetzt nicht darum, dem Kunden da irgendwie Honig ums Maul zu schmieren, sondern es geht einfach darum zu sagen, wenn ich über etwas rede, was dich nicht interessiert, dann wirst du mir gar nicht zuhören. Also muss ich mal vorher überlegen, wo bist du, was interessiert dich und wie kommen wir zusammen? Und ich rede hier nicht von Hardcore-Sales, sondern es geht oftmals darum zu sagen, Projekt ist ein bisschen verspätet oder wir brauchen Ressourcen oder wir brauchen eine Entscheidung. Also das sind die Themen, die meine Lerner bewegen beim Kunden. Und der Aufhängepunkt ist immer, why would they care? Was ist die andere Seite? Warum wollen sie mir zuhören? Und das kann ich ihnen auch geben.
Und wie lange hat die Einführung von dem Programm gedauert und wie aufwendig war das Ganze?
Also wir machen das zusammen mit einem externen Provider, der die Trainer stellt. Und unsere Designphase dafür mit ausprobieren war, glaube ich, insgesamt so ein 1/2 Jahr. Also Dauer, nicht Aufwand. Weil wir es auch probieren wollten in verschiedenen Lernkulturen. In Deutschland, Europa versus Amerika versus Asien. Da muss man ein paar Sachen halt ein bisschen anders machen. Von Geschwindigkeit bis Sprache gibt es halt ein paar Anpassungen.
Ja, das wollte ich jetzt auch fragen. Worauf muss man denn achten bei so einem globalen Training?
Also tatsächlich, gerade wenn es so um die Kommunikation nah am Kunden geht, ist es oftmals, dass die SAP-Mitarbeiter sehr gut sind in ihrer lokalen Sprache. Egal, ob das jetzt in Mittelamerika, Spanisch oder Portugiesisch ist oder im asiatischen Raum, andere Sprachen dort. Wenn wir so ein Training machen, machen wir es aber auf Englisch. Und das führt oft dazu, dass Menschen, die in ihrer eigenen Sprache super eloquent sind, dann im Englischen aber langsamer sind oder holpriger. Das muss man als Trainer auf jeden Fall mit berücksichtigen, dass es jetzt gar nicht darum geht, dem Menschen im Englischen dann vielleicht alles exakt zu erklären, sondern dass er die Ideen mitnimmt und dann in seiner lokalen Sprache dann richtig verwendet. Das Schöne daran, dass wir die Trainer auf Video haben, ist, du kannst sie einmal hören, zweimal hören, du kannst sie in halber Geschwindigkeit hören, du kannst Untertitel einblenden. Also das sind alles Dinge, die man im normalen Classroom-Training nicht hat. Da ist es ja die Durchschnittsgeschwindigkeit und der Trainer zieht das so durch. Und da wird es dann sehr individuell und die Leute können sich viel besser vorbereiten auf den Übungsteil. Und der Übungsteil ist dann für alle in Englisch. Und dann trifft dann halt der Spanier auf den Iren und vielleicht ist gerade noch jemand aus Bulgarien mit dabei. Aber die schaffen es dann gemeinsam, sich zu verstehen.
Interaktionskomponenten, sind die auch schon im Online-Teil? Also gibt es schon Wissensabfragen oder gibt es schon in irgendeiner Art Gamification?
Da arbeiten wir gerade dran, auch mit KI. Der Gamification-Teil, der kommt eher hinterher. Also wenn du bei dem Programm teilnimmst und dich am Ende der Prüfung stellst, also einer simulierten Kundensituation, wenn du da das lieferst, was du vorher von uns gelernt hast, dann kriegst du ein Digital Badge von Credly und den kannst du dann auf LinkedIn oder in deinem Resümee oder wo auch immer dann zeigen. Also da haben wir sowas drin als großes Ziel hinten raus. In der Vorbereitung selber ist da noch nichts drin.
Kannst du das nochmal erklären? Du sagst gerade, ihr arbeitet gerade mit KI daran, dass auch der Übungsteil interaktiv wird. Wie nutzt ihr KI? Das finde ich jetzt auch super spannend. KI?
Also es ist gerade ein Umbruch und noch ein bisschen Findungsphase. Also wir haben uns an mehreren Stellen vorgenommen, bei jedem Schritt, den wir machen, von Design eines Lernprogramms oder noch der Analysefahne vorne dran, Analyse, Design, Erstellung, überall zu überlegen, wie könnte KI uns an der Stelle helfen. Am Anfang haben wir dann gegrübelt und mittlerweile fragen wir KI, wie kannst du uns helfen? Also gehst du zu ChatGPT und sagst mal, ich bin ja gerade bei Lernzielen, was kannst denn du mir da helfen? Und dann kriegst du halt eine Antwort und kriegst danach Lernziele und dann kriegst du vielleicht Prüfungsfragen und andere Gedanken. Jetzt zurück zu dem, was wir uns vorstellen, ist ein Prozess, der sieht so aus. Du nimmst dich selber auf Video auf mit dem, was du gerade gelernt hast. Ne? Also du bist durch das Material durch, hast gelernt. Dann ziehen wir das Transkript raus von dem, was du gesagt hast, schieben das in die KI rein und gucken mal, ob du die Punkte, die du abdecken solltest, abgedeckt hast und geben dir ein Feedback, wie das, was du geliefert hast, wie sich das so anfühlt. Und damit kannst du schon, bevor du dann auf die Trainer triffst, bevor du wieder in der Gruppe miteinander übst, kannst du dir schon erstes Feedback abholen, wo du vielleicht noch Lücken hast oder welche Themen schon abgedeckt sind in dem in der Struktur, die du benutzen sollst. Ne? Darum geht es in dem Training.
Okay, ich zeichne mich auf und gebe das dann der KI und die KI sagt mir, ja, das und das gut umgesetzt, das und das nicht, aber ich habe jetzt noch nicht eine KI, mit der ich eine Kundenkommunikation trainiere.
So weit geht es noch nicht. Ne? Also wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir einfache Sales-Pitches können wir auf die Weise schon verarbeiten, ne? Wo man wirklich abhaken kann, du musst das und das und das in der Reihenfolge und diese Themen musst du abdecken. Das können wir schon. Aber so bis zum Dialog ist es halt noch mal ein ganzes Stück weiter.
Wo siehst du denn die Chancen und Potenziale generell von KI in der Weiterbildung, aber auch eben die Grenzen jetzt?
Also bei den Grenzen bin ich sehr unsicher. Was ich an mir persönlich gemerkt habe, hättest du mich das vor einem Jahr gefragt, habe ich gesagt, ach, da wo wir sind, Lernprogramme ausdenken und Designs bauen, da sind wir ziemlich safe. Den Gedanken habe ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr. Also seit ich selber tiefer da reingegangen bin, weiß ich, dass jeder, der irgendwo mit Lernen zu tun hat, an einem Scheideweg ist. Also entweder nutzt er oder sie dann KI, um produktiver zu werden, schneller zu werden, vielleicht auch ein bisschen kreativer zu werden, da bin ich noch unsicher. Oder zweiter Pfad, man wird durch KI ersetzt an gewissen Stellen. Ne? Also ich glaube auch in der Lernwelt, in der ich mich befinde, wird KI letzten Endes für Produktivitätszuwachs sorgen. Und meine Tendenz an der Stelle ist wirklich genau dieser Gedanke, wo kann es mich schneller machen? Sei es die Verteilung von Material, das ich automatisiere, sei es den Dialog, über den wir gerade gesprochen haben, das Erfinden von zumindest mal groben Fragen für ein Web-Assessment, die ich danach noch poliere, es macht mich überall schneller. Und ich glaube, wenn ich das nicht nutze, bin ich irgendwann raus.
Super spannend, genau. Welche spezifischen Herausforderungen gibt es denn nochmal bei der Kundenkommunikation jetzt im SAP-Umfeld? Gibt es da was, was da besonders ist im Vergleich zu anderen Branchen, Unternehmen?
Also du hast ja am Anfang gesagt, 25 Jahre. In der Zeit hat die Firma SAP einen großen Shift von On-Premise, also die Hardware steht beim Kunden im Keller und die Software läuft da drauf, zu Cloud. Also die Hardware ist bei uns oder bei einem Hyperscaler. Und das hat gewaltige Auswirkungen auch, wie man verkauft und wie man installiert. Also Cloud-Software möchten die Kunden gerne weniger für bezahlen, als das, was sie vorher für die Hardware bezahlt haben. Das ist eine Annahme. Und dann müssen die Einführungsprojekte schneller sein. Also es sind viele Dinge, die durch die Cloud-Welt gekommen sind, wo wir erfahrene Mitarbeiter umschulen müssen. Dinge, die früher on-premise so waren, sind in Cloud jetzt anders. Und das erwarten die Kunden und da müssen unsere Leute da auch mitziehen.
Wie können denn die Kunden in den Prozess einbezogen werden, um die Kommunikation zu verbessern?
Also ein bisschen waren wir ja gerade schon an der Stelle. Ne? Also why would they care? Die andere Seite, was interessiert die? Wenn ich das jetzt wirklich als Mitarbeiter machen möchte, also wenn ich sagen möchte, als Mitarbeiter jetzt bei SAP zu sagen, ich will eine gute Kundenkommunikation haben, dann sollte ich mich trauen, nach Feedback zu fragen. Dann sollte ich nach einem Feedback fragen, zu sagen, war das jetzt, wie Sie es erwartet haben? Haben Sie Ideen, wie wir es für Sie noch effektiver machen können beim nächsten Mal? Und das, glaube ich,
ist das standardisiert oder fragen das wirklich die Mitarbeiter ab?
Na, also das war jetzt mehr so ein Haltungsthema. Also nicht da reingehen in den Boardroom beim Kunden und seine Folien durchziehen und dann wieder gehen, sondern gucken, dass man noch ein bisschen Zeit einplant, zu sagen, war das jetzt passend? Und dann beim nächsten Mal es ein bisschen anders macht und immer weiter so macht. Also den Kunden einbeziehen im Sinne von Feedbackgeber an der Stelle. Ist bestimmt schwer, weil man ja sich dann auch offenlegt und sagt, hier, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, ich würde gerne dazulernen. Ne? Also diese Offenbarung muss man sich halt trauen. Aber insgesamt ist das vor allen Dingen bei Kunden, mit denen man wieder mal zu tun hat. Im Cloud Business hat man ja spätestens nach 2 Jahren ein Renewal, Verlängerung des Vertrags. Dann macht es schon Sinn, eine Beziehung auch aufzubauen und nicht einfach nur über Fakten da zu streiten.
Du hast eben schon bei den Mitarbeiterinnen angesprochen, man will nicht mehr so viel reisen. Man möchte lieber online trainieren. Das haben ja auch die Kunden auch. Die wollen ja auch nicht mehr so viel reisen, sondern viel mehr Kommunikation findet ja online statt, auch im Kundenumfeld. Welchen Einfluss hat denn die Technologie da auf die Sales-Kommunikation? Also wie wirkt es sich aus, dass diese Kundengespräche jetzt online und nicht mehr face-to-face stattfinden?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Und jetzt kommt gleich wieder global und Kultur. Also mit der Covid-Welt durfte niemand mehr reisen. Und dann ging Covid zu Ende, und zwar in unterschiedlichen Zeitachsen an verschiedenen Stellen der Welt. Und in manchen Kulturen erwartet der Kunde, dass der Mitarbeiter von SAP wieder on-site da ist. Und in anderen Kulturen sagt, hey, das hat prima geklappt, remote, da sparen wir uns doch die Reisekosten und die Zeit und ihr bleibt mal zu Hause. Also da gibt es schon mal große Unterschiede. Und wir haben auch tatsächlich schon die Anfrage gehabt, mein Lernprogramm, von dem ich vorhin geredet habe, das auch mal wieder on-site zu machen. Aber momentan haben wir es nur in dem virtuellen Format, weil wie ich im Raum stehe, ist ja auch Teil der Kommunikation, was ich mit meinem Körper so mache. Und vom Video sieht man jetzt nicht, wie ich jetzt rumlaufe oder ob meine Füße zappeln. Im Raum sieht man es.
Also welche Kulturen sind das, die eher das Face-to-Face bevorzugen?
Waren ganz, ganz voran, das waren die Ersten, die gesagt haben, wir wollen den Kunden wieder da haben. Und das gibt es auch in Südamerika, waren auch einige Kollegen dabei, die gesagt haben, jetzt wo es wieder geht, wollen wir dann ganz gerne.
Und Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz?
Gemischt, also da, wo es tatsächlich um eher die Implementierungsprojekte geht, wo man auch gut mit Technologie arbeiten kann, mit Kamera und Bildschirmteilen, funktioniert das gut. Wenn es dann um Investitionen geht, um die nächste Lizenzen oder Cloud-Subscription an der Stelle, dann ist ein persönlicher Kontakt vor Ort an vielen Stellen doch auch gewünscht. Nochmal zur Technologie, wenn ich darf. Nicht alle Kunden haben eine Hardware, die es erlaubt, dass sie mit Video mitmachen. Ja, also in unserem Training sagen wir immer, macht die Kameras an, guckt auch, wie die andere Seite reagiert, nicken die, sind die noch da, spielen die gerade an ihrem Handy oder sowas. Und wir haben Feedback bekommen von unseren Lernern, dass manche Kunden das nicht wollen oder auch aus IT-Gründen gar nicht können. Da gibt es die Hardware nicht oder die Firewall ist zu und Video geht gar nicht. Und dann geht es nur runter auf Stimme. Und Stimme alleine in Kommunikation ist schon sehr dünn. Also es ist schon besser, wenn man das Video mit dabei hat oder sich wirklich in einem Raum befindet. Aber da muss man nochmal extra aufpassen, wie man zuhören kann, ob der andere noch da ist oder die andere.
Telefonvertrieb hatte das doch früher auch, ja. Diese Herausforderung. Ja, ja. Sehr spannend. Du hast ja auch gesagt, also in deinen Trainings achtest du drauf, Metriken, wie du Nachhaltigkeit misst. Ja. Deswegen jetzt dann die Frage, wie messt ihr den Erfolg der Sales-Trainings?
Oh, ja, sehr gerne. Also über die 9 Jahre, die das Programm läuft, haben wir ganz verschiedene Dinge ausprobiert. Der Anfang war, nach dem 2-Tages-Workshop den Leuten einen Papierzettel in die Hand zu drücken und einen Kuli und zu sagen, hier, füll mal aus. Konsequenz, an ungefähr 100% Rücklaufquote, außer vielleicht 1 oder 2 Menschen, die schon abgereist waren. Und sehr hohe Euphorie. Trainer-Rating super, Content super, alles gut. Aber keine Aussagen davon, wird es denn in der Praxis auch funktionieren. Net Promoter Score, all die Dinge, ne? Also da gab es dann schon Feedback zum Material und vielleicht auch zur Location, aber nicht viel mehr Einsichten. Und Dann haben wir das passte dann mit der Umstellung auf das virtuelle Format auch zu sagen, dann lass uns doch mal mehrfach messen. Also wir sind jetzt mittlerweile, starten wir so, dass beim Kickoff von dem Lernprogramm, bevor überhaupt irgendwas passiert, wir eine Baseline messen und sagen, wie geht's euch denn mit dem Kunden? Habt ihr das Gefühl, dass ihr die richtigen Skills habt? Wisst ihr, welche Skills ihr braucht? Dann machen wir die 4 Wochen mit dem alleine lernen, gemeinsam üben und fragen im letzten Workshop nochmal, jetzt wo das Training, der formale Teil zu Ende ist, wie geht's euch denn jetzt? Und da sieht man schon einen leichten Anwachsen. Man sieht auch oftmals ein bisschen Euphorie, weil 4 Monate später komme ich dann nochmal wieder und sage, so, jetzt aus freier Wildbahn, was ist denn da jetzt wirklich passiert im echten Leben? Und dann geht es ein leicht bisschen runter, ne? Dann kommt so ein bisschen Realitätscheck dazu, zu sagen, ja, ich weiß schon, was ich brauche, aber ich kann noch nicht alles. Aber da sieht man halt sehr schön, dass es in die Anwendung kommt und auch, was es denn bewirkt hat. Und dadurch, dass wir das beim ersten und zweiten Mal direkt mit dem Workshop verdrahtet haben, haben wir auch dann bei dem dritten Messpunkt, 4 Monate später, eine sehr hohe Rücklaufquote. Also das sind schon ziemlich verlässliche Daten, wo man sehen kann, es wirkt. Und Anfang dieses Jahres habe ich gesagt, so, ich möchte gerne noch eine Stufe weiter. Ich möchte gerne wissen, hat es denn auch für die Firma was gebracht? Und dann habe ich alle angeschrieben. Also ich habe die 1500 Menschen, die bis zu dem Zeitpunkt da durchgegangen sind, angeschrieben und habe gesagt, ich mache hier eine Umfrage, weil ich würde gerne verstehen, wo ist denn jetzt wirklich der Business Case? Let's talk money. Also wirklich zu sagen, was bringt es denn? Und habe dann Antworten bekommen. Also ich habe gefragt, habt ihr es verwendet? Hat es gewirkt? Und traut ihr euch, an die Wirkung so einen Euro- oder Dollarbetrag dran zu hängen? Also sowas wie, da gab es eine Eskalation, und mithilfe von guter Kommunikation war die dann kürzer. Oder es ging darum, dass der Kunde gesagt hat, ach, ich weiß gar nicht, ob ich den Wartungsvertrag verlängern will. Und der wurde dann verlängert. Das ist so die Welt, aus der ich da komme. Und da wurden sehr, sehr viele Dinge genannt. Und ich habe das alles zusammengezählt und unterm Strich standen 600 Millionen. Also das, was die Menschen genannt haben an, was hat es der Firma gebracht, 600 Millionen. Und ich habe in der Zeit ungefähr 3 Millionen investiert. 1500. Und dabei ist es sogar egal, ob das jetzt 600 Millionen waren oder 60 oder nur 6. Also bei 3 Millionen Invest ist es auf jeden Fall ein guter Hebel, ne? Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit und das probieren wir gerade aus für die internen Budgetverhandlungen fürs nächste Jahr, zu sagen, guck mal, wir haben hier ein bisschen was reingetan und es hat einen riesen Hebel für die Firma. Also erstmal die Mitarbeiter fühlen sich wohler, also der Teil ist sowieso klar. Aber es bringt auch wirklich Geld für die Firma. Es ist nicht nur Invest. Wir sind nicht nur Kosten als Lernabteilung, sondern wir sind Businesspartner. Wir sorgen dafür, dass es der Firma besser geht, dass die Kundenbeziehungen besser werden. Und da ist auch wirklich Geld, viel Geld.
Durchläuft man das Training einmal, weil wir jetzt schon beim Thema Nachhaltigkeit sind, oder wird das auch regelmäßig wiederholt und aufgefrischt?
Das Training durchläuft man einmal. Das ist diese Phase von 4 Wochen. Und dann habe ich aber hinten dran so einen Podcast. Also das klingt jetzt so, als würde ich dauernd was neu produzieren. Stimmt gar nicht. Also ich habe 12 Episoden im Regal. Und ich gebe dann den Teilnehmern, aber dann individuell, über ein Jahr, immer Anfang des Monats, die nächste Episode. Und so kriegen sie nach dem Training nochmal ein Jahr lang dieselben Konzepte nochmal, nur auf der Tonspur, mit einer leicht anderen Perspektive nochmal wieder. Als Erinnerung, da war doch was und hast du schon ausprobiert und mach doch mal. Und das ist auch ein gutes Ding, da kriege ich auch oftmals Feedback zurück, ohne dass ich danach gefragt habe, dass diese Erinnerungen geholfen haben und dass es sie motiviert hat, es in die Anwendung zu bringen und nicht nur nach dem Training zu sagen, ah, ich habe was Tolles gelernt, sondern auch wirklich zu sagen, ich verwende es und so funktioniert es.
Tolle Insight. Genau, dann sind wir jetzt auch schon am Ende vom Interview und wir kommen zu den 2 Abschlussfragen. Okay. Kannst du unseren Zuhörenden einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollten?
Also ich glaube, dass das Wichtigste an der Stelle sind Reflexionspunkte. Innezuhalten und zu sagen, wie war das jetzt, was ich so gemacht habe? Wo bin ich schon gut, wo bin ich noch nicht gut? Und sich wirklich regelmäßig Zeit dafür zu nehmen, zu überprüfen, wo stehe ich und wo glaube ich, dass es besser sein könnte. Anstatt immer nur zu rennen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. In Kombination idealerweise noch mit Feedback sich einholen von einem Kollegen, der mich gesehen hat, als ich beim Kunden war. Oder eben, wie vorhin schon gesagt, direkt auch von der anderen Seite vom Kunden. Und daraus ergibt sich eigentlich schon, wo man hin muss, was man noch tun könnte.
Und die letzte Frage ist natürlich für mich nicht ganz uneigennützig. Wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast, der sich mit den Themen Weiterbildung, lebenslanges Lernen, E-Learning beschäftigt?
Also wenn ich da frei wählen darf, dann würde ich tatsächlich meinen Kollegen Gerd Stumm nominieren. Der ist bei uns der Frontrunner für die ganzen KI-Themen. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, was quer über unsere Lernprogramme läuft, ist eher so der Motor, der ständig guckt, was geht da, und der uns schiebt und sagt, komm hier, probieren das mal aus und da gibt es was Neues. Ich glaube, das wäre sehr spannend.
Ja, dann vielen Dank. Das ist auf jeden Fall ein spannender Gast. Ja, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke.
Sehr gerne, immer wieder.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Das Thema nächsten Monat ist, inwiefern KI Diversität in der Weiterbildung fördert. In dem Sinne, stay tuned!